Und ich muss irgendwie ein einleitendes Wort zu dieser Predigt sagen. Ich bin überrascht, dass so viele Schwestern unter uns sind heute Abend nach meiner Wegsterbenverbuchselung. Wo ich über unsere drei feine Schwestern was gesagt habe heute. Mein Leid habe ich geklagt bei einem Freund heute Nachmittag. Ich habe ihm gesagt, dass ich sagte, statt feine Schwester, Schweine. Und konnte ihn habe fester noch gar nicht aus meinem Mund bringen können. Er sagte, ja, das ist ihm einmal passiert. Er wollte sagen, Schwesterlein. Er sagte, Lester, Schwein. Und unsere liebe Schwestern zuliebe werden wir reden über die Frauen in Johannes Evangelium heute Abend. Johannes Kapitel 8, Vers 2. Frühmorgens aber kam er wiederum in den Tempel und alles Volk kam zu ihm. Und er segnete, und er setzte sich, Entschuldigung, und lehrte sie. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer aber bringen ein Weib zu ihm in Ehebruch ergriffen und stellen sie in die Mitte und sagen zu ihm, Lehrer, dieses Weib ist in Ehebruch auf der Tat selbst ergriffen worden. In dem Gesetz aber hat uns Mose gebeten, solche zu steinigen. Du nun, was sagst du? Dies aber sagten sie, ihn zu versuchen, auf dass sie etwas hätten, um ihn anzuklagen. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie aber fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, werfe zuerst den Stein auf sie. Und wiederum bückte er sich nieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber dies hörten, gingen sie einer nach dem anderen hinaus, anfangen von den Ältesten bis zu den Letzten. Jesus wurde allein gelassen mit dem Weibe in der Mitte. Als aber Jesus sich aufrichtete und außer dem Weib niemand sah, sprach er zu ihr Weib, wo sind jene, deine Verkläger? Hat niemand dich verurteilt? Sie aber sprach niemand, Herr. Jesus aber sprach zu ihr, so verurteile auch ich dich nicht, geh hin und sündige nicht mehr. Wiederum nun redete Jesus zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Dann Kapitel 4, Johannes Kapitel 4, Vers 4. Er musste aber durch Samaria ziehen. Er kommt nun in eine Stadt Samarias, genannt Sichar, nahe bei dem Felde, welches Jakob seinem Sohne Josef gab. Es war aber da selbst eine Quelle Jakobs. Jesus nun, ermüdet von der Reise, setzte sich also an die Quelle nieder. Es war um die sechste Stunde. Da kommt ein Weib aus Samaria, Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken, denn seine Jünger waren weggegangen in die Stadt, um Speise zu kaufen. Das samaritische Weib spricht nun zu ihm, wie bittest du, der du ein Jude bist, von mir zu trinken, die ich ein samaritisches Weib bin? Denn die Juden verkehrten nicht mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes kenntest, und wer es ist, der mit dir zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn gebeten haben, und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Das Weib spricht zu ihm, Herr, du hast kein Schöpfgefäß, und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gab, und er selbst trank aus demselben, und seine Söhne und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wiederum dürsten. Wer irgend aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Das Weib spricht zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit mich nicht dürste und ich nicht hierher komme, um zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, geh hin, rufe deinen Mann und komm hierher. Das Weib antwortete und sprach, ich habe keinen Mann. Jesus sprach zu ihr, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann, denn fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Hierin hast du wahr geredet. Das Weib spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berge angebetet und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Jesus spricht zu ihr, Weib, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg, noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an und wisst nicht was. Wir beten an und wissen was. Denn das Heil ist aus den Juden. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahrhaftigen Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist ein Geist. Und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Das Weib spricht zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, welcher Christus genannt wird. Wenn jener kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr, ich bin's, der mit dir redet. Und über diesem kamen seine Jünger und verwunderten sich, dass er mit einem Weibe redete. Dennoch sagte niemand, was suchst du oder was redest du mit ihr? Das Weib nun ließ ihr Wasserkrug stehen und ging weg in die Stadt und sagte zu den Leuten, kommt und seht einen Menschen, der mich alles gesagt, was irgend ich getan habe. Dieser ist doch nicht etwa der Christus. Sie gingen zu der Stadt hinaus und kamen zu ihm. In der Zwischenzeit aber baten ihn die Jünger und sprachen, Rabbi, iss. Er aber sprach zu ihnen, ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Da sprachen die Jünger zueinander, hat ihm wohl jemand zu essen gebracht? Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist es, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Möge unser Herr das Vorgelesene zu unserem Segen verwenden. Ganz kleiner Vers fällt auf, sofort. In unserer Kulturraum zumindest, wenn wir diese Geschichte lesen. Vers 27, und über diesem kamen seine Jünger und verwunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Ein Gespräch allein unter vier Augen zwischen einem Mann und einer Frau. Sie verwunderten sich. Wir verwundern uns nicht heute. Ganz normal heute. Und ist richtig, ist kein Problem damit, wenn ein Mann mit einer Frau spricht. Könnte unter Umständen gefährlich werden. Aber kulturell ist das nicht verpönt und niemand verwundert sich darüber. Die Jünger unseres Herrn hatten Berechtigung, sich zu wundern über die Handlungsweise unseres Herrn, denn sie war sehr ungewöhnlich. Sehr viel, was er tat, fiel aus dem Raster der Menschen seiner Zeit. Sehr viel, was er tat, führte religiöse Menschen, auch gläubige Menschen, zu dem Schluss, dass er dass irgendwas schief war an seiner Handlungsweise. Wenn es die Jünger verwundert, dass er zu einer Frau redet, es ist doch sehr verwunderlich, dass er in diesem Evangelium mehr als alle anderen mit Frauen redet. Das ist euch sicherlich aufgefallen bei der Lesung des Johannes-Evangeliums, oder? Und uns allen ist es klar, dass wenn wir einen Evangeliumsbericht studieren wollen, dass das Sondergut des Buches den Schlüssel zum Verständnis der Botschaft des Buches hält. Zum Beispiel, ja, es führt zu weit, zu viele Beispiele anzuführen, aber eben dieses Beispiel. Das erste Gespräch, das unser Herr mit einer Frau führt in Johannes Evangelium, ist im zweiten Kapitel. Das Gespräch, das nur Johannes erzählt, zwischen Jesus und der Mutter Jesu. Das zweite Gespräch, wiederum nur von Johannes geschrieben, Johannes Kapitel 4, das Gespräch zwischen Jesus und der Samariterin. Und dann die dritte Geschichte, wiederum nur in Johannes zu finden, das Gespräch zwischen Jesus und der Ehebrecherin. Dann Johannes Kapitel 11, wiederum eine Geschichte, nur in Johannes geschrieben, das Gespräch zwischen Jesus und Martha und ihrer Schwester Maria. Und dann wiederum nur in Johannes Evangelium geschrieben, das Gespräch zwischen Jesus und seiner Mutter im Schatten des Kreuzes. Und dann besondere Einzelheiten, die nur in Johannes zu finden sind, lesen wir in Johannes Kapitel 20, wo Jesus mit Maria von Magdala redet nach seiner Auferstehung. Sondergut des Johannes Evangeliums. Und ich möchte behaupten, ich bin davon überzeugt eigentlich, dass die Botschaft dieses Buches präsentiert wird in diesen sechs Geschichten. Ich habe das mit Wolfgang vereinbart, dass ich Botschaften bringe, die mein Leben verändert haben. Diese Botschaft hat mein Leben nicht verändert. Aber die Wahrheiten, die ich bringe heute Abend, haben mein Leben geprägt, hoffentlich bis zu meinem Todestag. Ich werde reden über das Herz des christlichen Glaubens heute Abend. Und ich hoffe inniglich, und ich habe gebetet, dass der Herr uns zeigen wird heute Abend, wie wunderbar unsere Beziehung mit ihm ist. Und das wird er uns zeigen. Anhand von Umgang mit dem Teil des Menschenpaares, die Beziehung orientiert ist, in Gesprächen mit Frauen. Wir haben schon einiges gesagt zu Johannes Kapitel 4 am ersten Abend. Wir werden doch einiges heute Abend um des Themas willen wiederholen. Worum geht es hier? Eine Vertreterin des samaritischen Volkes steht unserem Herrn gegenüber. Und einiges ist sogar in dieser Geschichte zu erfahren über die Beziehung zwischen Juden und Samaritern. Jesus musste durch Samaria. Ein Jude musste eigentlich nicht durch Samaria von Jerusalem hinauf nach Galiläa zu gehen. Aber Jesus musste. Und im Laufe unserer Geschichte werden wir sehen, warum. Eigentlich viele religiöse Juden und viele Juden, die für ihre Sicherheit sorgten, haben Samaria sind umgeben. Josephus in seinem Schreiben über die jüdischen Geschichte sagte, dass es sehr gefährlich war, besonders von Galiläa nach Jerusalem anzubeten, besonders zu bestimmten Festzeiten, wenn es anzunehmen war, dass man unterwegs wäre, anzubeten in Jerusalem. Eigentlich sehen wir in Lukas Kapitel 9, dass unser Herr auf eine solche Reise nach Jerusalem anzubeten keine Unterkunft in Samaria fand. Eine gewaltige Feindschaft entstand im Laufe der Jahrhunderte zwischen diesen zwei Völkern. In unserer Geschichte sagt der Text, die Juden verkehrten nicht mit den Samaritern. Wieso nicht? lesen wir, wir lesen hier von einem religiösen Streit zwischen den zwei Völkern über den Ort der Anbetung. Die Samariter, ein Mischvolk, betonten oder behaupteten, dass der Berg Gerizim der Ort der Anbetung wäre. Sie haben geringfügige, Zeugen Jehovas ähnliche Veränderungen gemacht in die fünf Bücher Mose. Sie haben eigentlich die fünf Bücher Mose akzeptiert und geringfügige Veränderungen gemacht hier und da. Zum Beispiel an dieser wunderbaren Stelle, wo man den Ort aufsuchen muss, wo der Herr seinen Namen wohnen lässt. Sagen Sie, wo der Herr seinen Namen wohnen lässt, im fünften Buch Mose, am Berg Gerizim natürlich. So mit der Bibel in der Hand hat dieses Volk Nein gesagt zu der Wahrheit Gottes. Und jüdische Zeloten, natürlich bemüht um die Wahrheit, haben einiges unternommen in dieser Hinsicht. Haben wir das bemerkt? Das Tempus des Zeitwortes, das wir hier gelesen haben, unsere Väter haben an diesem Berg angebetet. Ja, im zweiten Jahrhundert vor Christus haben jüdische Zeloten in der Interesse der Wahrheit den samaritischen Tempel dem Boden gleich gemacht. Als Jesus 8 Jahre alt war, kamen samaritische Zeloten nach Jerusalem und streuten toten Knochen in den Tempel Gottes, um ihn zu entweihen. Ein furchtbarer Streit. Du brauchst nur Nehemiah zu lesen, zu sehen, was entstand zwischen diesen zwei Völkern um die Frage des Ortes der Anbetung. Und hier streckt ein Mann seine Hand über Jahrhunderte von Hass, Bitterkeit, Rassismus, Vorurteile, um den Kelch aus der Hand einer Samariterin zu nehmen. Und er nimmt sich Zeit für ein Gespräch mit ihr. Wieso? Diese Frau, wie wir sahen, war Stellvertreterin eines Volkes. Und Jesus wird mit dieser Frau reden über Anbetung. Und Jesus wird mit dieser Frau über das Problem, ihr Problem, aber auch über das Problem ihres Volkes reden. Wie soll man das sagen auf Deutsch? Ich sage das Wort nie auf Deutsch. Dispensational. We have dispensational truth here. Haushaltungswahrheiten stehen vor uns hier. Wie Gott umgegangen ist mit einem bestimmten Volk, mit bestimmten geistlichen, religiösen Problemen. Hier war eine Frau, und Jesus deutet auf die Wunderstelle und sagte, rufe deinen Mann. Ich habe keinen Mann. Oh, sehr genau und vorsichtig hast du dich ausgedrückt, sagt unser Herr. Du hast keinen Mann. Du hast doch 5 Männer gehabt, aber derjenige, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Keine echte, wahrhaftige Beziehung zu einem Mann. Und das waren die Samariter. Keine echte, wahrhaftige Beziehung zu Gott. Sie behaupteten, sie hätten eine Beziehung mit Gott, aber es war nicht aufgrund der Wahrheit. Und Gott muss man in Wahrheit anbeten. Er sucht solche Anbeter. Und man kann nicht nach eigenen Vorstellungen einfach ohne weiteres Gott anbeten. Keine echte Beziehung mit Gott. Eine Frau, ein Volk auf der Suche nach Befriedigung mit irdischem Wasser. Und unser Herr sagt, wenn du von diesem Wasser trinkst, wirst du immer wieder durstig. Ja. Josef. Alois. Franz, Karl, Rüdiger und jetzt Lothar. Aber sie waren nicht befriedigt. Und eine Religion und eine vorgetäuschte Gottesbeziehung, die nicht aufgrund der Wahrheit ist, wird nicht befriedigen. Kann den Durst nach echtem geistlichen Leben und einer Beziehung mit Gott nie befriedigen. Und es kann sein, dass manche von uns heute Abend in einer solchen Beziehung mit Gott stehen. Keine echte Beziehung mit Gott. Und was tut Jesus Christus? Und wie ist Gott? Und was tat er mit diesem samaritischen Volk? Warum redet mit Jesus mit einer Frau am Brunnen? Mit einer Frau mit diesem Hintergrund? Über solche komplizierte theologische Fragen wie die wahre Anbetung und Anbetung in Wahrheit und in Geist. Erstens, weil er Frauen achtete. Im Gegensatz zu seinen Jüngern. Eigentlich die erste Zeugin seiner Auferstehung war eine Frau. Übrigens, Paulus führt ihr Zeugnis nicht an in 1. Korinther 15, denn das Zeugnis einer Frau war nicht zulässiges Beweismaterial. Du hättest einen Menschen morden können vor einigen Frauen und ihr Zeugnis war vor einem Gericht nicht stichhaltig. Und die Jünger unterwegs nach Emmaus sagten zum Beispiel, ja, einige Weiber kamen zurück vom Grab und sie sagten, sie haben ihn gesehen, ein Engel gesehen, sie haben mit ihm gesprochen und er hat sie geschickt zu den Aposteln und die Apostel liefen hin und haben das gesehen, genau wie sie gesagt haben. Aber wie die Geschichte beschreiben, die Emmaus-Jünger reden von dem Zeugnis der Frau, als ob es ein Märchen wäre. Aber Jesus achtete Frauen. Und drei der tiefsten theologischen Gespräche im ganzen Johannesevangelium, vielleicht das tiefste Buch der Bibel, sind mit Frauen geführt. Er achtete sie. Und zweitens, das, was wir hier vor uns haben, ist eine Erklärung für das Ereignis in der Apostelgeschichte Kapitel 8. Ein neues Zeitalter bricht an, sagt unser Herr. Vergebung für alle Völker, das Evangelium bis ans Ende der Welt. Und er sagte, die Zeit kommt, wo es egal ist, wo man Gott anbetet, denn Gott ist Geist. Und man kann in Geist anbeten, genauso gut in einem umgebauten Kuhlstall als in einer großen Kathedrale oder in Jerusalem oder irgendwo. Der Ort der Anbetung ist egal. Ab heute, sagt Jesus. Aber was wird er zu Samaritern sagen, die Jahrhunderte lang Nein sagten zu der Offenbarung Gottes? Er sagte, Gott wird in Wahrheit angebetet und du musst Gott so anbeten. Das Heil ist aus den Juden und das müsst ihr Samariter anerkennen. Hat es dich wie mich je Stütze gemacht, wie die Samariter den Heiligen Geist bekommen haben? Nicht wie wir Heiden. Die Samariter bekamen den Geist, sie haben sich erst bekehrt, sie sind gläubig geworden, haben sich taufen gelassen, ja gut. Das ist das Formel von Apostelgeschichte Kapitel 2, aber sie bekamen keinen Heiligen Geist. Bis Männer kamen, und Lukas macht es ganz deutlich, wo sie herkamen, Männer aus Jerusalem kamen. Und erst wenn Männer aus Jerusalem ihre Hände auf die Köpfe von Samaritern legten, bekamen sie den Heiligen Geist. Wieso? Ich sage dir eines, das war ein sicheres Zeichen der Bekehrung, dass die jüdischen Hände auf ihre Köpfe erlauben. Aber weiters, das war nichts anderes, als anzuerkennen, dass das Heil aus den Juden kommt. Keine Wahrheit, kein Heiliger Geist. Und es ist sehr wichtig, auch in unserem Zeitalter, dass wir nie die Wahrheit preisgeben in Gesprächen von religiösen Menschen, die viel über den Heiligen Geist reden. Wahrheit und Geist gehören zusammen. Und das Heil war aus den Juden, und ohne zu bekennen, dass sie in ihrer Vergangenheit falsch waren, bekommen sie den Heiligen Geist nicht, um die göttliche Ausrichtung Gott gebührend anzubeten. Liebe Leute, Bekehrung zu Jesus Christus heißt eine Umkehr. Ich rede immer wieder mit lieben Katholiken in Österreich und sie sagen, ja, aber Herr Colvin, ich war immer gläubig. Und ich sage, wissen Sie, Sie sind ein sehr vorbildlicher Mensch. Ich weiß das. In vielen Beziehungen sind Sie wahrscheinlich vorbildlich. Aber Sie können nicht gläubig werden, wenn Sie nicht ungläubig gewesen sind. Und Sie können nicht werden, was Sie schon sind. Und Paulus sagt, Menschen mussten zu Unglauben eingeschlossen werden, bevor sie gläubig werden können. Und hier, die Samariter müssen im Hinblick auf ihre Vergangenheit was lernen. Aber wir wollen nicht zu viel über die Haushaltung-Geschichte reden. Wir wollen reden heute Abend über unsere Beziehung mit Gott. Beachte, wie unser Herr diese Frau geworben hat. Wie ihr erschienen ist, eine Frau mit viel Männererfahrung. Eine Frau, die mit großer Männerkenntnis. Sie meinte, das Glück im Leben zu finden durch die Beziehung mit dem richtigen Mann, wenn ich nur den richtigen finde. Und immer wieder haben die Männer sie ausgenommen. Haben von ihr genommen und ihre Ehre und ihre Würde und ihr Selbstwertgefühl und von ihr genommen. Und am Ende, sie war eine lebensdürstige, enttäuschte Frau. Und hier steht ein Mann. Wer ist er? Und er will mir etwas geben. Und er wirbt um sie. Und er wirbt um sie. Und er zeigt dir, du bist mir wichtig. Und ich möchte dir beschenken. Und er gewann ihr Vertrauen. Und schließlich erkennt sie in diesem Juden einen größer als Jakob. Ja, einen Propheten. Ja, der Messias selbst. Und diese lebensdürstige Frau ließ ihren Wassertopf stehen. Denn sie fand das Wasser des Lebens in einer Beziehung mit einem neuen Mann, den sie Vertrauen gelernt hat. Jawohl, Erfüllung im Leben, liebe Geschwister, ist in einer Beziehung zu finden. In einer Beziehung auf Basis der Wahrheit im Geist mit dem lebendigen Gott in Jesus Christus. Und oh, wie ist er? Er sagt, wie ist Gott? Wie ist er? Er sagt, der Vater sucht Anbeter. Und wenn du der Vater wärst auf der Suche nach Anbeter, wo würdest du in Samaria beginnen? Ich hätte mir ein paar Uni-Professoren organisiert und vielleicht einen Rocksänger, damit er schnellstmöglich alles sagen könnte, wie gewaltig ich bin. Oder vielleicht ein paar Rechtsanwälte. Es gibt Wälder von Rechtsanwälten, aber einige wären gut für meine Bewegung. Aber dass ich hier angefangen hätte, bei dieser Frau, dass ich sie in der Tageshitze, als ich müde bin, wenn ich müde bin und dürstig und hungrig bin, dass ich ein Gespräch mit ihr allein suche. Oh, unser Herr ist wunderbar, nicht wahr? Wo beginnt er, wenn er Menschen sucht? Er schickt 12 Jünger weg, um Speise zu kaufen, dass so viel Lebensmittel zu besorgen war, dass 12 Männer auf die Suche nach Lebensmitteln gehen müssten. Aber unser Herr ist nicht dumm. Kannst du dir vorstellen, wenn der heilige Apostel Petrus mit goldenen Essteller hinter seinem Kopf dagestanden wäre und hätte dieses Gespräch erlebt? Nein, er war auf eine Suche in einer sehr, sehr empfindlichen Situation. Und er zwingt niemanden. Er gewinnt Vertrauen. Er suchte sie. Und als er sie fand, wie ist Gott? Wie ist Gott, der Anbeter sucht? Er sucht eine Samariterin. Und wenn er sie findet, kommen die Jünger. Und die Jünger sagen, Herr, ist. Ich kann nicht essen. Herr, ist. Ich habe keinen Hunger. Warum hast du gegessen schon, Herr? Ich habe keinen Hunger. Liebe Leute, mir ist der Hunger vergangen. Ich habe etwas, eine Erfüllung im Leben, die ihr gar nicht verstehen könnt. Ich habe sie gefunden. Petrus, Johannes, ich habe sie gefunden. Ich habe einen gefunden für meinen Vater. Ich suchte und ich suchte und ich habe sie. Und das bedeutet mir mehr als alles, was man mir auf dieser Erde geben kann. Das ist meine Speise, das ist mein Trank, das ist meine Erfüllung. Ich habe sie gefunden. Oh, liebe Geschwister, wie ist Gott? Möchtest du nicht dein Leben ausliefern so einem, der in der Tageshitze, in Müdigkeit und Hunger nicht essen kann? Ihm ist der Hunger vergangen, denn er hat sie gefunden. Aber wenn diese Frau schlimm war, ist unsere nächste Kandidatin schlimmer. Nicht eine Frau mit einer unechten Beziehung mit einem Mann, sondern eine Frau, die ihren Ehebund mit einem Mann gebrochen hat. Eine echte Beziehung, die gebrochen wurde. Und sie, liebe Geschwister, ist eine Jüdin. Und Stellvertreterin eines Volkes mit einer echten Beziehung mit Gott aufgrund der Wahrheit, das Heil ist aus den Juden. Und diese Frau war ihrem Mann untreu. Beachte, wie unser Herr mit dieser Frau umgeht. Könnt ihr euch das vorstellen? Religiöse Menschen bringen eine Frau zu dem Gesetzgeber selber und zitieren das Gesetz in seinem Gesicht. Das Gesetz Mose hat uns gesagt, eine solche Frau zu steinigen. Sie ist doch auf frische Tat in Ehebruch ertappt. Jesus bückt sich nieder und schreibt auf den Boden. Was hat das Gesetz gesagt, liebe Geschwister? Das Gesetz hat gesagt, dass sowohl Frau und Mann zu steinigen waren. Und da man Ehebruch nicht per Ferngespräch begehen kann, ist die brennende Frage, liebe Geschwister, wo war der Mann? Und hier, liebe Schwester, lernen wir etwas über Männer. Ein Autofahrer, ein Mann, macht einen Fahrfehler und fährt weiter durch die rote Ampel, als ob nichts geschehen ist. Aber eine Frau tut das Gleiche. Ich weiß nicht, was die höflichen Deutschen sagen, habe sie wenig Kenntnis, aber die Österreicher sagen Folgendes. Bah, Eklor, Weiberleid. Es ist Eklor, es ist eine Frau hinter dem Lenkrad. Wieso? Männerleit messen mit zweierlei Maß. Eine Studie in Amerika. Um wie viel Geld würde ein Ehemann seine Frau betrügen? Im Durchschnitt um $100. Um wie viel Geld würde einen Mann betrügen? Ihren Mann betrügen? Durchschnitt $10,000. Wenn eine Frau untreu ist, wird der Mann wütend. Wenn ein Mann untreu wird, in der Welt, ich rede von der Welt, ist das irgendwie selbstverständlich. Messen mit zweierlei Maß. Und sie kommen zu unserem Herrn und sie zitieren ihm das Gesetz. So er schreibt mit seinen Fingern auf dem Boden. Und dann stellt eine Frage. Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Das ist nicht gesagt ungefähr, denn das Gesetz sagt, das ist die Aufgabe von dem Zeugen selbst. er muss den ersten Stein werfen. Und er schreit zum zweiten Mal auf den Boden. Und dann sagt, ich bin das Licht der Welt. Und diese bloßgestellte Leute in seinem Licht, bloßgestellt, gehen, die Älteren und Gescheiteren zuerst, bis zu den Letzten. Ich bin das Licht der Welt. Haben wir das woanders gelesen? Das steht in Kapitel 8. Aber das steht als einzige Ausnahme in Kapitel 9, ein Ich Bin-Aussage zweimal. Ich bin das Licht der Welt. Was wollte Jesus sich einmal wiederholen, um das deutlich zu betonen? Bedeutet das das Gleiche in beiden Fällen? Ich bin das Licht der Welt. Interessanterweise, beide Male ist diese Aussage mit einer symbolischen, von einer symbolischen Handlung begleitet. In Kapitel 8, ich bin das Licht der Welt, und er bückt sich zweimal nieder und schreibt mit seinen Fingern auf den Boden. In Kapitel 9, ich bin das Licht der Welt, und er bückt sich nieder zum zweiten Mal, und er bereitet einen Code. Er spuckt auf den Boden, bereitet einen Code und salbt die Augen eines Blinden. Das, liebe Eltern, ist in unserer Familie eine strafbare Tat. Ich ertappe ein Kind von mir, spucken auf die Erde und Kot bereiten und das in jemands Auge schmieren. Er hat Probleme mit seinem Vater. Was wollte unser Herr tun? Ich bin das Licht der Welt. Im Alten Testament schrieb Gott etwas mit seinen Fingern, nicht wahr? Zweimal das Gesetz. Und Jesus stellt selbstgerechte Menschen bloß, wenn sie das Gesetz zitieren in Kapitel 8. Und siebenmal redet er über sein Wort. In Kapitel 9, ein Mensch sagt, seit der Schöpfung dieser Welt hat niemand erfahren, dass ein Blindgeborener geheilt wurde. Als der Schöpfer der Welt im Alten Testament sich niederbückte und aus Erde einen Teig machte und aus einem Teig einen Menschen. Hier vor uns steht der Gesetzgeber und der Schöpfer, derjenige, der in seinem Licht Menschen bloßstellt und der mit seinem Licht Menschen erleuchtet und das Leben schenkt. Woran wird Ehebruch erkannt? Damals ist Ehebruch häufig entdeckt worden an die Kinder, die aus einer Ehebruchbeziehung entstanden sind. Jesus redet in Kapitel 8 von seinem Vater. Macht es ganz deutlich, wer sein Vater war. Die Juden sind angefressen und sagen, ja, was meinst du da? Sie sagen, ihr Vater ist Gott. Und sie sind zumindest nicht in Hurerei geboren, sagen sie. Ein Hinweis auf das, was sie wusste von der Vergangenheit Jesu. Sie werfen ihn vor, er wäre in Hurerei geboren. Aber Jesus sagt, man erkennt die Kinder von Ehebruch an ihrem Aussehen. Sie schauen dem Vater ähnlich. Sie reden davon Gott, als ob er ihr Vater wäre. Und in dem gleichen Atemzug trachten sie nach dem Tod unseres Herrn. Sie nennen Abraham ihr Vater und verwerfen die Erfüllung der Verheißungen an Abraham. Ja, sie sahen ihr Vater ähnlich aus. Jawohl. Und ihr Vater war der Teufel. Eine gebrochene Beziehung mit Gott. Genug zu dieser heilsgeschichtlichen Aspekte
der Beziehung mit Gott. Und jetzt zu etwas ein bisschen erfreulicher und einfacher. Unser erstes, habt ihr bemerkt, aber ein paar von Gesprächen, eine unechte Beziehung und eine ehebrecherische. Kapitel 2, das erste von einem neuen Paar. Kapitel 2 ist das Gespräch zwischen der Mutter Jesu und unserem Herrn. Und der Anlass des Gesprächs, und vielleicht ein bisschen über das zuerst. Öfters rede ich mit Leuten, die sehr begeistert sind von der Mutter Gottes, sagen sie. Von Medjugorje, von der Mutter Gottes, sagen sie, von Maria und der Himmelskönigin. Das ist ein biblischer Begriff übrigens. Mutter Gottes aber nicht. Und ich sage Ihnen sehr häufig, ja, das ist gewaltig, dass Sie so sehr der Mutter Jesus ergeben sind. Wissen Sie zufällig, was Ihre letzten Worte in der Bibel sind? Na, eigentlich nicht. Oh, Sie sind eine Marienverehrerin und Sie wissen nicht, was die letzten Worte von Maria in der Bibel sind? Sind nicht die letzten Worte von einer Person sehr wichtig? Jawohl, die ist sehr wichtig. Was sind sie? Ich sage, na, Sie müssen die Bibel lesen. Oder manchmal, wenn ich barmherzig bin, sage ich Johannes Kapitel 2 lesen wir ein sehr, sehr guter Rat. Was er dir immer sagt, das tut. Egal, was er dir sagt, das tut. Und das sind die letzten Worte der Mutter Jesu. Und das ist der beste Rat, den ich jemals gehört habe. Und dann verschwindet sie von der Bildfläche. Mit ihm reden. Aber was anderes? Was ist Anlass für dieses Gespräch mit der Mutter Jesu? Eine Hochzeit. Und eine Hochzeit hat etwas mit Beziehung zu tun. Eine Hochzeit ist die Ankündigung einer neuen Beziehung zwischen zwei Menschen, nicht wahr? Und das Tragische an dieser Hochzeit ist, dass der Wein an der Hochzeit ausgelaufen war. Im Alten Testament lernen wir in Buch Richter und in Psalm 105, dass Wein ein Bild sein kann von menschlicher Freude. Und der Wein ist ausgelaufen an einer Hochzeit. Liebe Geschwister, ich komme aus einem Land über diese große Wasserlake, wo 50% der Ehenentscheidung, der Hochzeitenentscheidung enden. Und glaube ja nicht, dass die anderen 50% glücklich sind. Oh, welch für 1% der Ehen sind heute wirklich glücklich. Ich denke an einen Pastor, der eine Frau begraben musste. Sie war Gemeindemitglied, aber war seit ein paar Jahrzehnten nicht in der Gemeinde. Wie das möglich ist, ich weiß nicht, aber das ist in manchen Kirchen möglich. Er redete mit dem Ehemann und sagte, sie waren 52 Jahre lang verheiratet. Das ist wirklich wunderbar, sagte wunderbar. Sie war ein bissiger Hund. Glaub ja nicht, dass zusammenbleiben heißt, dass der Wein erhalten ist in der Hochzeit. Ja, der Wein ist ausgegangen in vielen Hochzeiten heute. Und was ist das Geheimnis von Wein? Von der Erneuerung, von der Schaffung von Wein in einer Hochzeit, wo der Wein ausgegangen ist. Beachte, wie der Herr das tat, mit Wasser. Und was für Wasser hat er benutzt? Wasser zur Reinigung, liebe Geschwister. Denn der Grund, warum der Wein ausgeht in einer Hochzeit, ist und immer war und wird immer sein, Sünde. Und erst mit Reinigung wird der Wein wieder kehren in die Hochzeit. Aber was anderes, es geht um unsere Beziehung, nicht um eine Hochzeit in erster Linie, oder? Die Mutter Jesu bekommt hier eine neue Beziehung zu ihrem Sohn. Nicht mehr horcht er auf sie als Autorität. Er sagt, meine Stunde ist nicht gekommen, Weib. Er weist sie darauf hin, dass sie Mensch ist und bloß Mensch ist. Und dass er sein seine Befehle von dem Vater selbst nimmt. Das war wirklich eine gewaltige Sache, die der Herr diesen Dienern angeschafft hat. Seht ihr diese 6 Töpfe? Bitte zuerst schöpf Wasser und füllt sie bis oben an. 400 bis 600 Liter Wasser ohne Wasserhahn. Es wäre genug Arbeit mit Wasserhahn. Aber ohne Wasserhahn, das ist viel Arbeit, nicht wahr? Bloß weil er das sagte. Hat es nur gesagt, sie haben es getan. Und dann bitte nehmen Sie einen Krug von dem Wasser und nehmen Sie das zum Speisemeister. Der Speisemeister war kein Diener, liebe Leute. Der Speisemeister, laut Alfred Edersheim in seinem Buch Life and Times of Jesus the Messiah, war der Ehrengast an der Hochzeit. Meistens im übertragenen Sinn der Bürgermeister oder der Kapellmeister oder irgendeine hohe Persönlichkeit, der verantwortlich war, dass das Fest reibungslos gefeiert werden kann. Er war verantwortlich, nüchtern zu bleiben. Seine Verantwortung war es, nüchtern zu bleiben. Kommt mit dem Wasser zu dem Speisemeister. Ich möchte dich fragen, es geht um eine neue Beziehung mit Gott. Wie hast du sie bekommen? Was irgendwer euch sagen mag, tut. Hast du Jesus Christus je gesehen? Hast du seine Kreuzigung je erlebt? Wie weißt du, dass das Ganze stimmt? Du hast nur eines. Du hast ein bloßes Wort. Ein bloßes Wort. Und genau wie der Knecht damals auf der Hochzeit, du musst aufgrund des nackten Wortes Gottes handeln. Du musst lernen zu sehen mit deinem Herzen, zu hören mit deiner Seele. Du musst lernen, geleitet, geführt zu sein von einer Hand, die du nicht sehen kannst, nicht greifen kannst. Du musst lernen, dein Leben zu führen aufgrund des nackten Wort Gottes. Und es gibt keinen anderen Weg unter diesem Himmel, eine Beziehung mit Gott zu beginnen, als sein Wort zu nehmen, für was es ist, die Wahrheit Gottes, und aufgrund seines Wortes zu handeln. Ich möchte dir eines versprechen. Wenn das dein Lebensstil ist, das der Anfang, und das dein Lebensstil ist, wird der Wein immer besser. Die Worte von dem Speisemeister hier sind ein Tadel. Er ruft den Bräutigam her und er sagt, du bist wirklich ein blöder Hund. Ich hätte es so gesagt, er vielleicht nicht. Weißt du was? Es ist üblich und sinnvoll und vernünftig, den besten Wein zuerst zu geben. Und dann, wenn die Leute ein bisschen beschwimmt sind, ich werde nie beschwimmt sein, ich muss es schmecken, aber wenn die anderen Leute ein bisschen aufgeheitert sind, dann bringst du das billige Zeug. Aber du hast angefangen mit dem billigen Zeug. Das ist der beste Wein, den ich je getrunken habe. Ich kenne verbitterte Christen. Ich kenne alte Schachteln. Weißt du, sie handeln wie alte Schachteln, sie sind nicht alte Schachteln. Aber weil sie nicht so gelebt haben. Sie sind an ihrem Leben, man erkennt wenig Unterschied in ihnen, in ihren Einstellungen zwischen ihnen und Ungläubigen. Kennt ihr solche Leute? Ich kenne andere Leute, die so gelebt haben. Und es ist, als ob sie schon einen Fuß in dem Himmel selbst hätten. Und Zeit zu verbringen mit alten Heiligen, die mit Gott gelebt haben. Das ist fast wie Himmel auf dieser Erde. Der Wein wird immer besser in dieser Beziehung mit Gott. Und so unsere erste Geschichte ist die Geschichte einer neuen Beziehung. die Ankündigung einer neuen Beziehung. Ich bin neugierig wegen der letzten Geschichte. Apostelgeschichte 20. Ja, Johannes 20, Entschuldigung, ich bin zu weit geblättert da. Johannes Kapitel 20. In den ersten Versen, die Apostel laufen zum Grab. Einige Frauen haben sie geholt. Maria ist beim Grab geblieben. Maria von Magdala ist beim Grab geblieben. Und die laufen zum Grab. Und sie schauen. Und der Jüngere, der Johannes, läuft in Petrus vor. Aus, er kommt zuerst, er bückt vorne herein und er sieht, dass der Stein weggewälzt ist, und die schauen hinein und sie sehen, dass das leinene Tücher da liegen, und dann genauer betrachten sie die Geschichte und sie sehen, dass der Schweißtuch auch irgendwie gesondert beiseite gelegt wird, zusammengewickelt auf einem Ort. Und sie schauten hinein und sie glaubten, das Grab ist leer. Und dann, Vers 9, sie gingen wieder heim. Es gibt hier nichts mehr zu sehen. Wir gehen wieder heim. Vers 11. Maria aber stand bei der Gruft draußen und weinte. Als sie nun weinte, bückte sie sich vorüber in die Gruft und sieht zwei Engel in weißen Kleidern sitzen, einen zu dem Haupte und einen zu den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und jene sagen zu ihr: Weib, was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Weil sie meinen Herrn weggenommen und ich nicht weiß, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie dies gesagt hatte, wandte sie sich zurück und sieht Jesus stehen. Und sie wussten nicht, dass es Jesus sei. Jesus spricht zu ihr: Weib, was weinst du? Wen suchst du? Sie in der Meinung, es sei der Gärtner, spricht zu ihm: Herr, wenn du ihn weggetragen, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast. Und ich werde ihn wegholen. Jesus spricht zu ihr: Maria. Sie wendet sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni, das heißt Lehrer. Jesus spricht zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Gott, meinem Vater. Gehe aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen: Ich fahre hinauf zu meinem Vater und euren Vater, zu meinem Gott und euren Gott. Maria Magdalena kommt und verkündigt den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und dass er dies zu ihr gesagt habe. Sie schauen hinein, das Grab ist leer, der Stein ist weggewälzt, da sind die Tücher liegen, der Kopfboden ist irgendwie gesondert auf einer anderen Stelle. Aha. Petrus streichelt seinen apostolischen Bart, Johannes hat noch keine vielleicht. Und sie sagen, das Grab ist leer. Es gibt hier nichts mehr zu sehen. Wir glauben, das Grab ist leer. Und dann sind sie nach Hause gegangen, vermutlich zu essen. War es nichts mehr zu sehen dort? Maria, nicht zufrieden mit den Tatsachen an dem Schauplatz, interessante Tatsachen zu sehen, ist nicht zufrieden, bis sie ihren Herrn sieht. Und obwohl sie nicht so gut sehen kann durch ihre Tränen. Und sie meint vielleicht zuerst, dass er der Gärtner wäre. Durch ihre Tränen. Es gab mehr zu sehen. Mehr als Tatsachen über unseren Herrn und seine Auferstehung. Ja, anfangs zwei Engel. Und dann der Herr selbst. Eine kleine Abstecher. Wir reden von unserer Beziehung zu Gott und wir müssen ein bisschen über die Bibel reden. Was ist deine Einstellung zu diesem Buch? So oft wir Brüder, die Verantwortung haben, irgendwie die Wahrheit zu verkündigen in der Öffentlichkeit, wir sind so begeistert von neuen Tatsachen in der Bibel. Und manchmal denken wir, je unscheinbarer diese Beobachtung, desto besser wird das Klingen bei der Wortbetrachtung. Und wir finden unsere interessanten Einzelheiten und dann sagen wir, hier ist nichts mehr zu sehen und wir schließen das Buch. Gott sei Dank sind nicht alle so. Und hoffentlich bist du nicht so. Hoffentlich bleiben wir nicht so. Hoffentlich kommen wir nicht zu diesem Buch, ohne das erklärte Ziel zu haben. Hier wollen wir den Herrn selbst sehen. Nicht zufrieden. Nicht zufrieden mit Engeln. Nicht zufrieden mit deren Botschaft. Sie wollte den Herrn selbst sehen. Und der Text wiederholt dreimal, was weinst du, was weinst du? Sie stand draußen und sie weinte. Wieso weinte sie? Ihre Reaktion zu unserem Herrn, wenn sie ihn erkennt, sagt, warum sie weint. Und erklärt ihr Weinen. Mein Text, meine Übersetzung sagt, rühre mich nicht an. Albrecht, und das ist vielleicht in diesem Fall eine bessere Übersetzung, in diesem Satz zumindest, sagt, klammere dich nicht um mich. Ich bin noch nicht hinaufgefahren. Sie wollte ihren Herrn sehen. Sie vergoss Tränen. Sie klammerte sich um ihn, als sie ihn fand. Warum? Weil sie sehr unsicher war. Der einzige Mann, die einzige Person, die zwischen ihr und ihrer Vergangenheit stand, war ihr weggenommen. Was ist deine Einstellung gegenüber deiner Vergangenheit? Wovon bist du gerettet worden? Vielleicht nicht von 7 Dämonen, wie der Text sagt in Markus Evangelium. Vielleicht was anderes. Hast du je dieses Erlebnis gehabt? Du hast irgendwie das empfunden, der Herr ist weg. Der Herr ist von mir weggenommen. Und der Einzige, der dich erretten kann und erhalten kann, von deiner Vergangenheit ist weg. Hast du je das Erlebnis gehabt? Ich werde nie vergessen, das erste Mal. Es war nur zweimal, aber das erste Mal, wo ich zurückgefallen war in Drogen. Und ich habe mich in der Nacht zumindest 15 Mal bekehrt. Jemand hat meinen Herrn weggenommen. Warst du dein Heil nie ungewiss? Hoffentlich bist du nicht dein Heil ungewiss. Aber ich war am Anfang öfters ungewiss meines Heils. Ich habe gemeint, sie haben den Herrn weggenommen. Und in dieser Ankündigung einer neuen Beziehung zu Gott ist die Basis dieser neuen Beziehung mit Gott verkündigen. Gehe hin zu meinen Brüdern. Er war nicht gewohnt, so zu reden, oder? Das ist das erste Mal. Eine Erfüllung von Psalm 22. Ich werde deinen Namen verkündigen unter meinen Brüdern. Gehe hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre hinauf zu meinem Vater und ihrem Vater, eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Eine neue Beziehung mit Gott angekündigt. Beachte Folgendes, beachte, was er nicht sagt. Er sagt nicht zu unserem Vater und unserem Gott. Denn die einzigartige Gottessohnschaft bleibt sein. Aber sein Gott ist mein geworden und sein Vater ist jetzt mein Vater. Und das, liebe Geschwister, ist die Basis meiner Beziehung mit Gott. Manche Christen rätseln viel herum, wenn sie gewisse Bibelstellen lesen. Die reden von Menschen, die scheinbar gläubig waren und jetzt nimmer sind, die ihr anfängliche Bekenntnis ablehnen und das Blut Jesu Christi als gemeines, rein menschliches Blut achten. Sie meinen, dass das echte Kind Gottes sein Heil verlieren könnte. Ich möchte euch wiederum auf diese Worte im Hinblick auf unsere Beziehung mit Gott aufmerksam machen. Die Basis meiner Beziehung zu Gott ist das Verhältnis zwischen dem Vater und seinem Sohn. Denn sein Vater ist mein Vater geworden und sein Gott ist mein Gott geworden. Und die Basis meines Lebens in dem Sohn, die Basis meines ewigen Lebens und meiner Beziehung zu Gott, der ein Aspekt des Lebens ist, ist die Beziehung zwischen Gott, Vater und Sohn. Und um mich von sich zu trennen, muss Gott seine Beziehung mit seinem Sohn aufkündigen. Denn ich bin in ihm. Und ich bin angenehm gemacht worden in dem geliebten Sohn. In Christus ist meine Sicherheit. Die Basis meiner Sicherheit ist die Beziehung zwischen Vater und Sohn. Zweitens, die Basis meiner Sicherheit ist ein Christus zu Rechten Gottes. Klammere dich nicht um mich. Deine Sicherheit ist nicht in meiner leiblichen Anwesenheit. Klammere dich nicht um mich, bis ich hinauffahre zu meinem Vater. Oh, meine Geschwister, wir singen auf Englisch. Ich wünsche, das Lied wäre auf Deutsch. I change, he changes not. The Christ can never die. My truth, his truth, not mine, the resting place. His love, not mine, the tie. Ich verändere mich, verändert sich nicht. Der Christus kann nie mehr sterben. Seine Treue, nicht mein, ist der Zufluchtsort. Seine Liebe, nicht mein, der Bund. Liebe Geschwister, die Bibel sagt, dass in der Kraft eines unauslöschlichen Lebens lebt immer da, um dich und mich bis auf Äußerste zu erretten. Und wie der hohe Priester, der sein Volk vertreten hat vor dem Augen eines heiligen Gottes unter Israel, jetzt steht unser hoher Priester vor Gott und seine Verantwortung ist es, uns ans Ziel zu bringen. Liebe Geschwister, die Basis meiner Sicherheit, die Basis unserer Beziehung zu Gott, ist nicht eine kalvinistische theologische Argumentation, sondern ein lebendiger Christus, der lebt immer da und sein Blut ein und für allemal präsentiert hat, auf das ich in Gottes Gegenwart bestehen kann, in ihm. Aber wie hat sie ihn erkannt? Sie meinte, er wäre der Gärtner. Sie erkannte ihn an das wichtigste Wort in ihrem Wortschatz und an dem wichtigsten Wort in deinem Wortschatz, und das ist der eigene Name. Maria. Ich bin der gute Hirte und der gute Hirte und der Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und ich bin von ihnen gekannt. Ich rufe sie mit Namen. Oh, liebe Geschwister, wie wunderbar ist das, dass Gott uns mit Namen ruft. Ist es nicht auffällig, dass Gott sich 10-mal in Feuer geoffenbart hat in dem zweiten Buch Mose? Dass er 8-mal seinen Namen verkündigte und 2-mal die Namen der Kinder Israels? Ist es dir aufgefallen, des zweiten Buch Mose, das Buch der Erlösung, beginnt mit der Verkündigung der Name Gottes? Ich bin, der ich bin. In Verbindung mit der Rettung Israels. Und das Buch endet mit einem Zelt und mit der Ausrüstung eines Priesters und endet mit den Namen Israels. Und wie wird Gott die Namen Israels gedenken? Er nimmt das Teuerste, das Schönste, das Wertvollste, was es überhaupt gibt. Und an diesem Gegenstand schreibt er Namen. Und diese Juwelen mit Namen eingeschrieben werden getragen vor ihm über das Herz eines Priesters. Sein Herzen anlegen und an seine Schulter starke, hohe Priester in der Kraft eines unauslöschlichen, ewigen Lebens trägt uns und vertritt uns sein Herzensanliegen vor Gott. Unsere Beziehung mit Gott. Wie wird sie beschrieben in den Sendschreiben? Der Überwinder bekommt einen weißen Stein mit einem Namen drauf. Und niemand weiß, was der Name ist, außer du und der Namensgeber. Ist das nicht wunderbar? Ich habe früher gemeint, ich hoffe nicht, dass so viele sich bekehren. Dann die Schlange wird so lang sein, bis ich Zeit mit ihm habe. Es wäre furchtbar, oder? Wenn so viele sich bekehren würden. Aber hier lerne ich etwas Gewaltiges. Die Wahrheiten über den Leib Christi und über die Heiligen als eine wunderbar gewaltig große Schar sind nur ein Aspekt. Du mit deiner persönlichen Beziehung mit Gott hast einen persönlichen Namen, ein persönliches Geheimnis zwischen dir und Gott. Ich habe einen Kosenamen bei meiner Frau. Das ist ein Geheimnis. Und kein Mensch außer meiner Frau und außer mir weiß, was der Name ist. Wisst ihr, ich habe als junger Mann gemeint, dass Sexualität das Wesentliche wäre an einer Ehe. Ich habe gelernt, dass Gemeinschaft und persönliche Sachen das Allerwesentlichste ist an einer Ehe. Eine Beziehung, um eine tiefe Beziehung zu sein, es muss spezielle, persönliche Sachen da sein. Ist es nicht wunderbar, liebe Geschwister? Wie erkennen wir den Herrn? Und wie erkennt er uns? Ein ganz persönlicher Name, den nur du hast, den nur er weiß. Das ist unsere Beziehung mit Gott. Nichts ist kostbarer als dein Name, bekannt, ihm bekannt, vor Grundlegung dieser Welt. Wieso eine Welt? Eine Biosphäre ist diese Welt. Einfach ein Inkubator, wo er Geschöpfe haben könnte, das wäre sehr leicht. Nah genug zu Gott, aber zugleich weit genug weg, wo der Mensch eine Wahl treffen kann. Will ich ihn annehmen in seiner Liebe oder nicht? Und wenn ich ihn annehme, bekomme ich das Recht, sein Kind zu sein. Und das ist sein Ziel. Nicht eine Biosphäre. Diese Welt wird verbrennen. Diese Himmel werden verbrennen. Aber er wird sein Ziel haben. Lieber Ehemann, du hast deine Frau ein Herd gekauft, oder? Wieso? Um eine Lücke zu füllen in der Küche? Nein, dir geht es um was anderes. Nicht wahr? Das war dein Ziel. Das ist das Wesentliche bei einem Herd. Und das Wesentliche bei diesen ganzen Immobilien ist ein Biosphäre, wo er dich haben kann. Und dein Name ist ihm wesentlicher als die Bundesrepublik Deutschland. Dein Name. Ich hätte viel zu sagen über die anderen zwei Frauen. Darf ich ein wenig sagen? Es ist ziemlich spät, glaube ich. Ich traue mich jetzt zu schauen. Darf ich ein wenig sagen? Kapitel 11 werden wir nicht lesen während der Zeit. Wegen der Zeit. Aber die Geschichte ist etwa folgendes. Der Herr sind versteckt, sie trachten nach sein Leben. Und der Herr muss sich verstecken. Und der Herr ist weit, weit weg von Bethanien. Und wenn der Herr in der Ferne bleibt, was geschehen mit den Freunden des Herrn? Ein Freund des Herrn wird krank. Seine Schwester, und beachte den Text, bitte lese ihn daheim, der Bruder, seine Schwester, unser Bruder, die Schwester. Die Betonung ist auf Beziehungen. Und ein Knecht wird geschickt zu unserem Herrn. Und der Knecht sagt unserem Herrn, den, der du liebst, ist krank. Natürlich verlangt Liebe, dass der Heiler kommt, sofort. Macht eine Visite und heilt Lazarus, nicht wahr? Lazarus ist krank. Die Zeit ist knapp, bitte. Er sagt nicht, komm schnell, es ist selbstverständlich, dein Freund ist krank. Und unser Herr tut etwas Einzigartiges, etwas, was rätselhaft ist, etwas, was wir gar nicht begreifen können. Er sagt, diese Krankheit ist nicht zum Tod, sondern zur Herrlichkeit Gottes. Das sollst du wortwörtlich sagen, die Schwester meines Freundes, den Schwestern meines Freundes. Und so der Knecht macht eine Tagesreise zurück nach Bethanien, jetzt 2 Tage unterwegs. Und er sagt zu Martha, Martha, der Herr hat gesagt, dass die Krankheit nicht zum Tode ist. Er kommt nicht sofort, weil die Krankheit nicht zum Tode ist. Die Krankheit ist zur Herrlichkeit Gottes. Und Martha schaut den Knecht an und sagte, mein Bruder ist 2 Tage schon tot. Das ist rätselhaftes Handeln, oder? Und der Herr wartet und verzieht sein Kommen noch 2 Tage. Oh, liebe Geschwister, jetzt reden wir über unsere Beziehung mit Gott. Was wird geschehen zu Brüdern und Schwestern, wenn der Herr verzieht zu kommen? In der Abwesenheit unseres Herrn, im Laufe der Zeit, und die Rede ist immer hier von Zeit und Örtlichkeit, wenn er nicht kommt, werden menschliche Beziehungen von Brüdern und Schwestern geschieden durch den Tod, nicht wahr? Und Jesus kommt. Martha geht ihm entgegen. Ihre Botschaft an ihn, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Das stimmt, ey. Niemand ist jemals gestorben in der Gegenwart unseres Herrn auf dieser Erde. Er hat jedes Begräbnis kaputt gemacht. Ich kann dir nicht sagen, wie man ein christliches Begräbnis macht heute, denn er hat keins gemacht. Aber er war nicht da. Und Maria geht ihm entgegen, mit dem gleichen, haargenau gleichen Wort. Wenn du hier gewesen wärst, Herr, wäre mein Bruder nicht gestorben. Sie hatten 4 Tage lang gehabt, über diese Tatsache zu reden. Warum kommt der Herr nicht? Warum kommt er nicht? Wenn er hier gewesen wäre, wäre mein Bruder nicht gestorben. Und was sagt unsere Beziehung zu der Tatsache, dass in der Abwesenheit des Herrn Brüder und Schwestern durch den Tod geschieden sind? Unsere Beziehung mit Gott sieht folgendermaßen aus. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird nicht sterben. Und wer stirbt und an mich glaubt, der wird leben. Beschreibung von 2 Arten von Menschen. Menschen, die glauben und leben in der Zeit, wenn er kommt. Sie werden nicht sterben. Und Leute, die glauben und sterben, wenn er kommt, werden sie leben. Glaubst du das? Wir haben ein kleines Beispiel hier. Der Herr kommt. Er kommt aus der Ferne. Und er kommt nach Bethanien. Und was passiert? Vergessen wir nicht Kapitel 10. Kapitel 10, sie rachschlagen ihn zu töten. Töten, Kapitel 10, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Aber Kapitel 11, der Herr kommt. Und wenn der Herr kommt, kommt Martha ihm entgegen, kommt Maria ihm entgegen. Und mit gebetetem Zuruf, Lazarus, komm heraus! Und Lazarus, selbst Lazarus, kommt ihm entgegen. Und Kapitel 12, während die Führer hier auf dieser Erde ratschlagen, um seine Herrschaft zu brechen, ist er draußen in Bethanien und feiert mit dem Auferstandenen und mit den Lebendigen und mit den heiligen Aposteln eine Hochzeit. Oder, Entschuldigung, ein Festmahl. Und was tut man am Festmahl des Herrn? Ja, Lazarus, der hat Gemeinschaft mit dem Herrn. Und Martha, was tut Martha? Martha denkt, sie wird es immer tun, oder? Und was tut Maria? Sie betet an. Und wie wird die Hochzeitsfest aussehen, Geschwister? Es wird Gemeinschaft zu seinen Füßen sein. Es wird Dienst unseres Herrn. Es wird Anbetung unseres Herrn. Und dann in den nächsten Versen kommt der König. Und selbst die Griechen, die Heiden, die Nationen, kommen und sie suchen ihn. So ist unsere Beziehung zu Gott. Und liebe Geschwister, eine christliche Hochzeit ist eine schöne Sache. Eine schöne Sache. Bis auf Wiedersehen. In unseren Versammlungen nennen wir sagen kaum, dass wir haben eine Taufe. Wir sagen immer, heute haben wir ein Begräbnis. Halleluja. Weil die Taufe ist für uns ein Begräbnis. Und für uns ist ein Begräbnis. Einerseits ein sehr trauriges Ereignis, wenn Menschen in der Abwesenheit des Herrn sterben. Aber wir glauben wirklich, dass die Auferstehung und das Leben uns alle wieder erwecken wird, wenn er uns entgegenkommt und wir ihm entgegen. Die letzte Geschichte lesen wir kurz. Euer Geduld, euer Langmut erinnert mich an Hiob. Ich habe schnell genug geredet, ihr wart sehr langsam am Zuhören heute Abend. Johannes Kapitel 19. Vielleicht das Gewaltigste an unserer Beziehung mit Gott. Noch Beziehungen geschieden durch den Tod. Habt ihr heute Abend drei Paare von Geschichten bemerkt, Samariter und Juden? Die Ankündigung einer neuen Beziehung auf einer Hochzeit und an einem Grab. Und jetzt zwei Geschichten über Beziehungen geschieden durch den Tod. Und hier im Schatten des Kreuzes lesen wir Vers 25. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu, seine Mutter und die Schwester seiner Mutter Maria, des Kleophas Weib, und Maria Magdalene. Und als Jesus die Mutter sah und den Jungen, welchen er liebte, da beistehend spricht er zu seiner Mutter, Weib, siehe dein Sohn. Dann spricht er zu dem Jünger, siehe deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm der Jünger sie zu sich. Ein Gespräch im Schatten des Kreuzes. Die heilige Verantwortung des ältesten Sohnes, die heilige Verantwortung unseres Herrn, hier seine Mutter einem vertrauenswürdigen Menschen anzuvertrauen für ihre Erhaltung, diese Witwe. Wie wird er einen Menschen gewinnen für die sehr undankbaren Aufgabe, für die sehr undankbare Aufgabe, einen Menschen zu erhalten und betreuen bis zu ihrem Tod? Wie wird er jemanden gewinnen? Er tut es im Schatten seines Kreuzes. Und wie wird er einen Menschen motivieren, einen anderen Menschen, der nicht aus seinem Haushalt kommt, einen anderen Menschen anzunehmen? Es ist doch der Junge, den er liebte. Oh, liebe Geschwister, lasst euer heiliges Vorstellungsvermögen los jetzt. Und siehe deine Mutter. Und siehe deinen Sohn. Und siehe deine Schwester. Und deine Brüder im Schatten des Kreuzes. Da er dich liebt. Was sagt die Heilige Schrift? 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 14. Denn die Liebe des Christus drängt mich. Und Vincent, der große englische griechisch Gelehrte, sagte, das Wort heißt, zu drängen, zu Druck auszuüben von verschiedenen Zeiten. Die Liebe des Christus drängt mich und führt mich zu diesem Urteil. Er sagte, wie eine Volksmenge einen Menschen zwingt durch eine enge, mit Mauerwerk umgebene Straße. Hier werden wir gezwungen, in eine Richtung zu einem Urteil und eine Alternative im Leben, nur eine, dass einer für alle gestorben ist. Und somit stehen alle Menschen im Schatten des Kreuzes. Und somit, sagt Paulus, sind alle gestorben. Denn die Liebe des Christus drängt mich und zwingt mich zu diesem Urteil, dass einer für alle gestorben ist. Und somit sind alle gestorben. Und er ist für sie gestorben, auf dass sie sich nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist und auferweckt worden. Aber der Vers hört da nicht aus. Auf. Daher, schreibt Paulus, erkennen wir von jetzt an niemand nach dem Fleisch. Auch wenn wir Christus nach dem Fleisch gekannt haben, erkennen wir ihn jetzt nicht so. Sondern wenn jemand in Christus ist, da ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, alles ist neu geworden. Thomas, könnte ich dich bitten, aufzustehen? Seht euren Bruder. Wisst ihr was? Wenn Thomas uns heute Abend erscheinen würde, wie er einmal aussehen wird, würden wir uns in Furcht und Zittern zu Boden begeben. Weißt du das? Thomas, so wirst du ausschauen. So herrlich eine Herrlichkeit, die Menschenaugen heute nicht begreifen können. Du kannst dich niedersetzen. Überlege mal, bevor du nächstes Mal diesen Bruder kritisierst. Überlege mal, bevor du einen Bruder, eine Schwester nach dem Fleisch urteilst. Denn wir sehen Christus nicht nach dem Fleisch. Liebe Geschwister, er ist der verherrlichte Christus. Und es ist noch nicht erschienen, wie wir sein werden. Aber wenn er kommt, Geschwister, werden wir ihm gleichen. Und von jetzt an, liebe Geschwister, wir erkennen niemanden nach dem Fleisch. Er ist der Intelligente. Und sie ist die Nette. Und er ist der Dumme. Und sie ist so langweilig. Und wenn sie kocht, was wiederum ein Brandopfer. Wie denken wir, liebe Geschwister? Das ist ein lustiges Beispiel, weil ich nicht will, dass ihr vergesst diese Wahrheit. Wisst ihr, warum ich sowas sage? Weil ich will, dass wir etwas heute Abend nicht vergessen. Wenn wir diese Beziehung mit Gott haben, die wir heute Abend beschrieben haben, sind wir außerordentliche Geschöpfe. Wir sind Gottes Ziel in der Schöpfung dieses ganzen Universums. Wir sind die Erstlinge einer neuen Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Und wenn das Alte einmal buchstäblich vergeht, was wird übrig bleiben? Wir. Wir auf einer neuen Erde und in einem neuen Himmel, in einer neuen Stadt. Wir, Geschwister. Und die Liebe des Christus drängt mich. Und die Liebe des Christus drängt dich. Bitte beurteile mich nicht nach dem Fleisch. Denn du hast noch nicht gesehen, wie ich wirklich bin. Mein Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Und wenn Christus, der unser Leben ist, geoffenbart werden, und dann wird die Plane heruntergerissen und Leute werden sehen, wer wir sind. Brüder, du kennst deine Schwester. Schwester, du deinen Bruder. Wie gehst du mit dem um? Wie gehst du mit ihr um? Hör mal, was Paulus schreibt in 1. Korinther Kapitel 5. Wie verhalten wir uns? Einen älteren Mann fahre nicht hart an, sondern ermahne ihn als einen Vater. Wisst ihr, Geschwister, wenn ich in der Bundesrepublik bin, suche ich öfters einen älteren Mann auf. Wisst ihr warum? Weil in Österreich, ich habe keinen Vater. Ich bin etwa der, stell dir vor, das ist schrecklich, der reifste.
1. Timotheus, nicht?
In den 1. Timotheus 5. Ich habe keinen Vater in Österreich. Und der ältere Bruder in der Versammlung, der vielleicht langsam ein bisschen verkalkt ist und vielleicht manches noch nicht so klar sieht, als er das einmal gesehen hat. Geschwister, er ist ein Vater. Und so behandeln wir Väter. Jüngere Brüder, jüngere als Brüder, ältere Frauen als Mütter, jüngere als Schwester und in aller Keuschheit. Brüder, passt auf, wie ihr denkt über eure Schwester. Das ist nicht nur eine schöne Frau, das ist deine Schwester und an den Himmel wirst du bewohnen mit ihr. Passt auf in deiner Gedankenwelt. Passt auf, dass alles rein und keusch ist. Das ist nicht dein Sexobjekt. Das, lieber Bruder, ist deine Schwester. Mögen wir lernen, liebe Geschwister, im Schatten des Kreuzes, im Hinblick auf Gott, der mich liebt, und Gott, der dich liebt, im Hinblick auf die Liebe Jesu, in meinen Bruder zu sehen. Und nicht in erster Linie sein Fehler zu sehen, sondern, wie Paulus sagt, wir erkennen ihn nicht nach dem Fleisch, er ist eine neue Schöpfung. Erkenne ihn im Hinblick auf das, was Christus aus ihm machen wird. Erkenne ihn gemäß dem Preis, den Jesus am Kreuz bezahlt hat. Erkenne ihn im Hinblick auf das, was Christus aus ihm, aus mir, aus dir machen wird. Mögen diese Wahrheiten unser Leben prägen. Ich frage zum Schluss, ist das nicht die Botschaft des Johannes-Evangeliums? Johannes-Evangelium verkündigt ewiges Leben. Und was ist Leben? Ewiges Leben? Es ist ein Verhältnis. Es beginnt mit einer Wiedergeburt. Du bekommst das Recht, ein Verhältnis zu haben mit Gott. Kapitel 1 und Kapitel 3. Und was ist ewiges Leben? Dass sie dich, den allein wahren Gott, erkennen und den du gesandt hast, sagte Jesus. Eine Beziehung mit Gott. Eine einzigartige, unbeschreibliche, besonders von einem Amerikanermund, Beziehung mit Gott. Möge das unser Leben prägen.